Krimiduett, der Podcast für Spannungsliteratur.
Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge unseres Krimiduetts. Ich bin Caroline Frey. Mein Debüt-Thriller Das Krähenzimmer erscheint im August bei Rowohlt Polaris und ist schon überall vorbestellbar. Ich schreibe also Spannung, er hingegen verkauft sie. Und das im Hemmet, seit 30 Jahren eine Institution in Berlin. Hallo Krimibuchhändler Christian Koch.
Hallo Caroline, da muss ich kurz laut lachen, schmunzeln und natürlich grüße ich auch alle Menschen da draußen, die uns zuhören.
Heute reden wir schwerpunktmäßig über Cozy Crime und True Crime. Außerdem stellen wir unsere Top-Neuerscheinungen von Krimis, Thrillern und Spannungsromanen im April vor. Und natürlich besprechen wir auch diesen Monat in zwei Stimmen ein Buch, ein Krimi und diesmal ist das das Borgia-Porträt. Christian, wir beide haben uns ja vor einigen Wochen sogar persönlich mal gesehen, das kommt ja auch nicht zu oft vor, und zwar auf der Leipziger Buchmesse. Für mich war es die vierte Messe in Folge, also die vierte Leipziger. Ich habe quasi alle nach Corona mitgemacht, aber du warst schon etwas länger nicht mehr da, wenn ich mich richtig erinnere. Und deshalb bin ich besonders gespannt, wie es dir gefallen hat und ob du Unterschiede festgestellt hast zu deinem letzten Besuch.
Ja, ich war, weißt du ja, am Eröffnungstag am 19. März da, also vor knapp einem Monat. Und dabei ist mir tatsächlich aufgefallen, wie lange ich schon nicht mehr da war. Ich könnte dir das Jahr gar nicht mehr genau sagen. Ich war bis 2014 mehrmals da. Und dann würde ich so aus meiner Erinnerung sagen, war mein letzter Besuch tatsächlich 2018 oder 2019. Ja, das habe ich auch gemerkt, das ist schon eine Ecke her gewesen.
Und wie hat es dir jetzt gefallen? Wie war es für dich?
Also es war vertraut, gute Anreise. Ich bin mit dem Zug gefahren von Berlin, eine Stunde, 10 Minuten. Lustige Stimmung im Zug. Ich habe ein, zwei Autoren, Autorinnen gesehen. Ich würde sagen, 70% der Fahrgäste wollten nach Leipzig zur Buchmesse. Gab eine freudige Nachricht der Zugführerin, dass nämlich der Zug außerplanmäßig auch nicht nur Leipzig Hauptbahnhof hält, sondern auch Messebahnhof. Das war total angenehm. Ich konnte mich erinnern, dann läufst du ja nur noch, 7, 8 Minuten ungefähr, 10 vielleicht, dann bist du an der Messe. Das war alles prima, es war tolles Wetter. Ich war nur überrascht, ich war 22:45 auf dem Gelände und war dann baff, wie voll es da schon war. Sprich, nach einer Dreiviertelstunde. Da dachte ich, haben die früher aufgemacht oder ist die Messe doch 9 losgegangen? Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Und ich war schnell in der Halle 5. Das ist so, glaube ich, kann man sagen, die Verlage der kleineren Verlage. Da habe ich mich sehr drauf gefreut, habe auch in kurzer Zeit viele Leute von Verlagen oder ja Verlagsmenschen, Buchmenschen gesehen, getroffen, mit denen gesprochen. Das war schon mehr als schön, weil ich mich gleich so heimisch fühlte. Was ich dann allerdings auch schnell gemerkt habe, dass es zudem immer voller wurde. Also ich spreche jetzt von der Uhrzeit 12, 13 Uhr. Dann haben wir uns ja auch getroffen. Das war natürlich schön, wie du schon eingangs gesagt hast. Wir sehen uns ja auch nicht so oft. Da hatte ich mich im Vorfeld drauf gefreut. Das war auch sehr schön. Aber ich habe da schon kurz vorher gemerkt, ich hoffe, das können die Leute nachvollziehen. Es war mir zu voll. Also ich habe Lust gehabt, noch an mehrere Stände zu gehen von Verlagen, egal ob klein oder größer. Wenn davor schon 50, 80 Leute stehen und warten, dass sie irgendwie rankommen oder mit den Leuten sprechen können, das war mir eine Ecke too much, muss ich einfach so sagen. Ich hatte mir eine kleine Liste gemacht, zu wem ich wollte, habe die dann noch so ein bisschen abgehakt. Ich bin dann auch früher zurückgefahren, als ich wollte. Ich hatte eigentlich ein Zugticket so geplant für 19 Uhr, 19:30 Uhr zurück und ich bin dann schon 16 Uhr und zurückgefahren.
Was ja auch damit zusammenhing, dass du eigentlich ja auch nachmittags die Buchhandlungspreisverleihung gehabt hättest, aber die wurde dann ja auch ziemlich kurzfristig abgesagt.
Genau, die wäre 17 Uhr gewesen. Ich hatte auch kurz überlegt, fahre ich überhaupt hin? Dann habe ich aber gemerkt, dass mein super Sparpreis der Deutschen Bahn personalisiert war. Also ich hätte die Fahrkarte jetzt nicht verschenken können oder so. Sonst hätte ich meinen Kollegen Robert gefragt, ob er vielleicht Lust hat. Aber wie gesagt, das war okay. Ich bin dann hingefahren. Ja, die Feier wurde leider abgesagt. Ich glaube, man braucht gar nicht so viel darüber erzählen. Es war sehr kurzfristig. Große Enttäuschung für viele Menschen aus der Branche. Für alle Buchhändler, Buchhändlerinnen sowieso. Fazit einfach schade, aber leider nicht zu ändern. was ich bemerkt habe auf der Messe, wenn ich mit Leuten von Verlagen oder aus der Branche überhaupt gesprochen habe, das war schon ein großes Thema, weil viele wussten ja auch, dass Hammett ist bei den Gewinnerbuchhandlungen dabei und die fanden es schön, dass ich trotzdem gekommen bin, aber das war schon Thema, ne? Wie geht's dir damit? Naja, das ist halt auch manchmal Branche.
Ja, das war definitiv ein großes Thema. Und die Urkunden wurden euch dann ja postalisch zugeschickt, ne? Uns hat nämlich ein Hörer geschrieben, der Christian, der hat im Schaufenster des Hammett erspäht, hat auch noch ganz herzlich gegrüßt per Mail und gratuliert.
Das stimmt. Das wurde dann vorher auch so verkündet, dass die Urkunden per Post kommen. Und ich hatte meine schon sogar dann am Freitag. Also am Tag nach meinem Buchmessenbesuch war die schon oder kam die per Post ins Hammett. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Klar kann man sagen, Urkunde ist Urkunde, aber ob dir die jemand überreicht oder ob du die per Post kriegst in Kreuzberg, wo das Hammett ja sitzt, ist es eh ein Wunder, dass die Post mal pünktlich war. Hätte genauso gut eine Woche später kommen können.
Ja klar, es ist auch ein Unterschied, ob so ein feierlicher Rahmen ist oder eben nicht, aber ja. Genau, ändern kann man es nicht mehr, aber es war ein großes Thema. Was ich genauso empfunden habe wie du, da haben wir uns ja auch schon auf der Messe ein bisschen drüber unterhalten und ich fand das dann auch im Laufe des Donnerstags und auch am Freitag sehr extrem. Ich fand es auch sehr, sehr voll. Es war für mich auch im Vergleich zu den vorherigen Jahren definitiv die vollste Messe, was ja auch die Besucherzahlen sagen, ne? Wir haben 313.000 Besucher gehabt, das waren glaube ich nochmal 15.000 mehr als im Vorjahr. Und das hat man auch schon am Donnerstag gemerkt. Sonst war es immer so, dass der Donnerstag noch ging, aber diesmal nicht. Also ich habe auch dieses Gefühl gespürt, dass es einfach sehr, sehr viel ist, dass man gar nicht mal so irgendwie auch an die Stände der Verlage in Ruhe gehen kann und da mal ein bisschen schlendern, mal ein Buch in die Hand nehmen kann oder so. Es war wirklich extrem. Für mich ging die Messe am Mittwochabend ja schon los mit einem Besuch der Langen Leipziger Kriminacht. Das ist ein sehr schönes Format im Schnelldurchlauf, quasi so ein bisschen wie ein Speed-Dating, jeweils 20 Minuten pro Autor, Eindrücke von verschiedenen Büchern und von Autorinnen und Autoren zu bekommen. Und Donnerstag und Freitag hatte ich dann vor allem bei Rowohlt einige Termine. Jetzt beginnt ja auch die heiße Phase für mein Debüt, habe mich aber auch mit Kolleginnen und Kollegen getroffen. Das ist natürlich alles sehr, sehr spannend. Deshalb, die Messe war für mich schon auch irgendwie wichtig, wenn diese Folge rauskommt, denn es das Greenzimmer ja schon in der Herstellung, dann werden bald die Lexe gedruckt und gehen im Mai auch an die Buchhandlungen. Also das Marketing geht jetzt los, sehr aufregend alles. Das habe ich schon so auch so dieses Gefühl auf der Messe gespürt, aber insgesamt war es schon so sehr überwältigend auch. Christian, hast du denn im Hammett auch gemerkt, dass Buchmesse war? Also wurden bestimmte Titel besonders nachgefragt oder fiel das eigentlich nicht so ins Gewicht?
Ich würde sagen, es war wie in den vergangenen Jahren. Es ist schon ein Thema, ne? Also manche kommen auch rein und fragen, fährst du oder fährt jemand vom Team nach Leipzig? Das tun ja auch tatsächlich Besucher vom Hammett, ne? Die da privat hinfahren und ein, zwei Tage, je nachdem, wie sie es handhaben, die Messe besuchen. Das war dieses Jahr genauso. Es ist eher dann so, dass vielleicht durch ein bisschen mehr Besprechung in den Printmedien, im Radio, wo auch immer, vielleicht sogar Fernsehen, etwas mehr das Buchthema ist, das Buch allgemein, aber dann eben auch bestimmte Romane mit Besprechung. Und da werde ich dann vielleicht etwas häufiger als sonst gefragt, hast du das schon gelesen? Habt ihr es im Laden? Hat es jemand aus dem Team gelesen? Aber so viel macht es dann im Tagesgeschäft, zumindest im Hammett, nicht aus.
Ich finde auch, dass überraschend wenig immer in der Presse und in den Medien stattfindet. Also ich gucke auch immer, auch zum Beispiel, was kommt im Fernsehen dazu, ne? Was wird denn eben auch in die Mediatheken oder auf YouTube hochgeladen? Es ist immer so wenig, was ich so schade einfach finde, weil für uns ist das natürlich voll das große Ding, die Leipziger Buchmesse. Und das haben wir auch schon gesagt, dass es total schön ist, dass so viele Lesende da zusammenkommen an diesen 4 Tagen, die ja alle die gleiche Leidenschaft haben oder eben auch aus der Buchbranche. Also ich finde, es könnte ein bisschen mehr auch in den Medien stattfinden, das Medium Buch und gerade wenn Buchmesse ist. Mal gucken, wie es in Frankfurt dann ist.
Ich finde auch noch, um meinen Eindruck von der Buchmesse positiv abzuschließen, bei mir war es durchgehend so am Donnerstag, als ich da war, dass ich so die Begeisterung der Leute tatsächlich schön fand. Und die, wie jeder weiß, es werden pro Jahr seit einigen Jahren schon weniger Bücher als im Vorjahr verkauft. Die Verlage sprechen auch von einer Krise, die Branche spricht von einer Krise, ne, die Stimmung ist nicht die allerbeste. Und dann, wenn du auf so einer Messe bist und siehst eigentlich Lust, Laune, Begeisterung, ne, dann ist das auch ein schöner Gegenpol. Ich habe es zumindest so empfunden, dass im Börsenblatt, also im Standesmagazin vom Buchhandel oder auch viel auf Instagram von dieser Begeisterung rüberkam, ne, und das auch als ja wichtiger Gegenpol, als gutes Zeichen ja auch gesehen wird, dass das rüberkam. Aber so, wenn ich gucke, ne, die Berliner Zeitung, das ist so mein Hauptmedium, oder auch, weiß ich nicht, Nachrichten, dann wird kurz die Eröffnungsfeier gezeigt, dann wird einmal die Besucherzahl gesagt und eigentlich war es das. Und das finde ich auch ein bisschen schade.
Finde ich auch. Ist wahrscheinlich auch nochmal ein Thema, vielleicht sogar für eine andere Podcast-Folge, ne? Welche Bücher finden überhaupt in den Medien, in den, ne? Also ich rede jetzt auch nicht von Instagram oder halt zum Beispiel auch so Fachmedien wie Börsenblatt. Welche Bücher finden einfach in den Mainstream-Medien auch statt, in den großen. Großes Thema war natürlich ihr mit dem Buchhandlungspreis. Das hat das schon alles auch sehr überschattet und irgendwelche Demos und weiß ich nicht was. Aber es ist dann immer ein bisschen schade, dass relativ wenig zum Beispiel auch zur Unterhaltungsliteratur, wozu ja auch unsere Krimis und Thriller gehören, das findet eigentlich so gut wie gar nicht statt. Und dabei wird das ja wirklich von so einem Großteil auch gelesen, was ja einfach ein bisschen schade ist. Aber da haben wir uns ja auch schon öfter mal drüber unterhalten. Mit unserem heutigen Thema bewegen wir uns zwischen zwei Polen der Spannungsliteratur. Auf der einen Seite das düstere, reale Verbrechen im True Crime, auf der anderen Seite die oft charmant entschärfte Welt des Cozy Crime, kann man so sagen. Warum üben beide eine so große Faszination auf uns aus? Und das kann man vielleicht auch mal allgemein fragen, Christian. Warum fasziniert das reale, aber auch das fiktive Verbrechen, wie in Thrillern, Krimis und Co., so viele Menschen?
Zuerst ist mir auch in der Vorbereitung für diese Folge vom Podcast aufgefallen, so unterschiedlich die beiden Genre oder Untergenres True Crime und Cozy Crime ja auch sind, aber sie sind auch irgendwie genau dadurch das Spiegelbild, was wir ja auch immer in unserem Podcast versuchen zu zeigen, wie vielfältig die Genre ist. Nenn es Krimi, Spannungsliteratur, Thriller-Literatur, egal. Ja, das finde ich einfach cool. Ich glaube, es kam ja auch teilweise aus der Hörerschaft dieser Wunsch, dass mal zu kombinieren, darzustellen und so, das ist schon cool. Ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube einfach, dass beides, True Crime genauso wie Cozy Crime, Spannung, Neugier weckt, Rätsel, Lust weckt, so ein bisschen der Thrill, gleichzeitig auch Vergnügen. Und ganz wichtig, es ist fiktiv. Es sind deine eigenen Bilder, die du dir dabei erzeugst, egal was du liest, was du hörst. Meinetwegen, jetzt kann ja auch ein True Crime Podcast sein oder ein Cozy Crime Hörspiel. Verfilmungen gibt's endlos, ne? Und ich glaube, dass die Bandbreite von dem Genre eben auch zu dem großen Erfolg beiträgt, weil jeder kann sich das rauspicken, was er möchte. Vielleicht auch, gibt's ja auch Cozy Crime Fans, die sagen so, das macht 90% meiner zu lesenden Bücher aus, aber wenn ich mich gut fühle und vielleicht Urlaub habe, an einem schönen Ort bin, dann höre ich auch gerne mal 3 True Crime Podcasts hintereinander. Ne? Und diese freie Verfügbarkeit oder ich kann frei wählen, das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt dabei.
Ich finde das total richtig, was du sagst und auch gerade diese Faszination für den Thrill, den Nervenkitzel, aber trotzdem ja gleichzeitig die Distanz, die man hat, weil man es ja nicht selbst erlebt, ja. Also man ist ja nicht mitten im Verbrechen drin und ist jetzt irgendwie einem Serienmörder ausgesetzt oder flieht oder so, sondern man erlebt es quasi in seinem Kopf durch das Medium Buch zum Beispiel oder durch das Medium Podcast, Hörspiel, was auch immer. Das ist halt, glaube ich, auch so dieses Faszinosum, was halt viele tatsächlich haben. Lass uns erstmal über Cozy Crime sprechen und den Begriff klären. Wie definierst du denn Cozy Crime, Christian?
Also bei mir ist es so, wenn ich das höre, wie jetzt zum Beispiel von dir angesprochen, ist tatsächlich mein erster Gedanke immer Wohlfühlkrimi, gemütlich. Für mich ist das ein positiver Begriff, positives Wort. Und dann komme ich so ein bisschen in, wie definiere ich das noch darüber hinaus, zum Beispiel keine expliziten Gewaltdarstellungen, nicht düster, depressiv, melancholisch, letztendlich auch unterhaltsam und dadurch mir vielleicht nicht so nahegehend. Wenn ich ein Bild malen müsste, ist es tatsächlich eine Landschaft, meinetwegen mit einem kleinen Dorf, mit einem kleinen Cottage und tatsächlich ein eher strahlend blauer Himmel als jetzt düstere Wolken.
Ja, Cozy Crime ist für mich auch tatsächlich so ein bisschen die softere Variante vom klassischen Krimi. Also wenn man Lust auf Spannung hat, aber es nicht so voll auf die 12 haben will, Vielleicht ist da auch so ein bisschen dieser Eskapismus dabei, ne, weil wir auch oft diesen regionalen Aspekt haben. Schauen wir mal, du hast es gerade eben schon ein bisschen angeschnitten, auf die Ermittlerfiguren, Aufbau, Setting und so weiter. Gerade Setting hast du angesprochen. Was sind denn so typische Genremerkmale im Cozy Crime?
Also dafür habe ich tatsächlich mal im Hemet in einer ruhigen Viertelstunde mir so 10, 15, 20 Autoren, Autoren angekickt mit ihren Büchern. Und vorher, muss ich ehrlich zugeben, hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm. Mit ländlich, ja, ne, das hat voll zugetroffen. Ist fast immer in ländlichen Regionen angesiedelt. Was ich vorher aber nicht so auf dem Schirm hatte, war, dass es fast immer nicht professionelle Ermittler und Ermittlerinnen sind. Also es ist selten, zumindest was ich so im Hemet vorgefunden habe bei meiner Stichprobe, es sind selten Polizistinnen oder Detektive, die das beruflich ausüben, ihre Arbeit, sondern es ist oft ja die Nachbarin, eine Bäckerin, was es da alles gibt. Das war auch für mich spannend. Ich glaube, das bildet Cozy eben auch ab, dass es nicht der normale, wie immer das aussieht, Polizeikrimi ist, sondern ja, dass Nachbar eine Nachbarin ermittelt. Ja, das ist so mein kurzes Fazit.
Ja, mir fällt da auch sofort Miss Marvel natürlich von Agatha Christie ein. Ne? Also so dieses, das ist ja auch eine ältere Dame, dann dörfliches Setting. Es gibt auch immer so Rätsel, hat man das Gefühl, dass man auch so ein bisschen miträtseln kann. Und wie du auch schon eingangs sagtest, das habe ich mir auch aufgeschrieben, wenig explizite Gewalt. Mir ist auch tatsächlich, als ich so überlegt habe, okay, wenn ich in die Buchhandlung gehe, was kommt mir da so in den Sinn? Ich bin nicht die Cozy Crime Expertin, aber ich habe sofort gedacht, der Donnerstagsmordclub, ne? Also so mit diesen humorvollen Elementen, mit diesen ermittelnden Senioren, die jetzt ja auch nicht die klassischen Ermittler sind. Hast du noch weitere Tipps in dem Genre, vielleicht auch von deutschen Autoren, Christian?
Also bei Richard Osman stimme ich dir zu 100% zu, ne? Mit seinem Donnerstagsmordclub, finde ich, ist es das moderne Abbild von Cozy Crime, ein Paradebeispiel, dass das auch heute, in der heutigen Zeit funktioniert. Das muss ja nicht immer aus den 20er, 30er Jahren sein oder meinetwegen auch 1950er Jahre, sondern das kann genauso gut heute angesettelt sein und dann eben ein bisschen modern und trotzdem hat es ja immer noch die Struktur. Ich bin ja auch nicht so als Cozy Crime Experte bekannt, aber ich habe auch da im Hemet ein bisschen geschaut. Bei den deutschsprachigen Autoren, Autorinnen ist mir tatsächlich aufgefallen, dass es Andreas Winkelmann gibt, der eher als Thriller-Autor bekannt ist, da auch, glaube ich, seine großen Erfolge gefeiert hat, der aber seit kurzem ein neues Projekt hat mit bisher zwei Romanen, die auf einem Campingplatz angesiedelt sind und wo Cozy auch zutrifft. Das haben mir Kunden, Kundinnen bestätigt. Siehst du auch sofort an der Aufmachung. Also das ist definitiv kein Hochspannungs-Thriller, wo du Türen und Fenster nochmal vernagelst. Das fand ich schon mal ganz spannend, weil ich den nicht sofort mit Cozy Crime verbunden hätte. Aber klar, ich hatte ja auch im Laden beide Richtungen, in denen er schreibt. Und dann gibt's noch eine Autorin, die wir immer eigentlich dauerhaft da haben, vielleicht nicht so bekannt, obwohl sie bei Drömer Knauer verlegt wird, Mona Nicolai. Die hat bisher drei Romane, die in einer ausgedachten, fiktiven Kleingartensiedlung in Berlin spielen. Und auch da gilt genau das Gleiche. Es ist humorig, das ist für Cozy Crime, glaube ich, auch nochmal eine Zugabe, die vielleicht im gewöhnlichen Kriminalroman, geschweige denn Thriller, ja eher selten vorkommt, aber bei Cozy, glaube ich, fast mit dazugehört. Die würde ich dazu zählen und du merkst es auch schon bei ihren Buchtiteln. Der erste von den drei Romanen heißt Rosenkohl und Tote Beete. Damit ist schon gleich so eine Richtung vorgegeben und die Cover sind auch ja witzig, frech, lieblich. Ja, die würde ich so schon dazu zählen.
Christian, eine kurze, spontane Rückfrage, was mir gerade in den Sinn kam, als du den Titel gerade erwähnt hast. Wie ist das denn jetzt zum Beispiel mit diesen Dieter-Falk-Krimis? Das ist ja, läuft ja unter Regio-Krimi, aber die haben ja auch so humorvolle Titel. Also da spielt ja Humor sicherlich auch eine Rolle. Ich habe die nicht gelesen, aber die sind ja extrem beliebt und extrem erfolgreich. Ist schon auch eine Schnittmenge da, ne, zwischen Regio-Krimi und Cozy Crime.
Ja, würde ich definitiv so sehen. Ich glaube auch Regio-Krimi ist das bei den Verlagen beliebtere Aufklebermotiv nur aus dem Grund geworden, weil es populär ist und in den Gedanken der Leute mehr als Cozy Crime. Aber ganz klassischer Aufbau, oft in ländlichen Regionen, fast immer spielend, oft ein tatsächlich, ob es Rita Falk ist oder Klüpfel Kuba, große Namen zu nennen, oft so ein gewisses Mensch, da leidest du ja als Leserin mit dem Polizisten mit, weil er auch ein bisschen deppert ist, weil er sich schwer anstellt, weil er vielleicht zu Hause auch ein Trottel ist. Ich finde, es gehört definitiv dazu. Zum Genre Cozy Crime muss ich selber schmunzeln. Ich glaube, es wird auch von den Leuten so wahrgenommen. Ob es nun als Regio-Krimi gekauft wird, ob es im eigenen Bücherschrank unter Regio-Krimi oder Cozy Crime hingestellt wird, kann ja jeder selbst entscheiden. Das ist eine andere Form der Spannung. Da ist sehr viel mehr als nur der rote Krimi-Faden ist dort auch vorhanden, aber er ist eben wirklich ein schmaler Faden, wo er woanders ein dickes Tau ist, würde ich mal charmant so benennen.
Finde ich schön, dass du auch gleich Deppert eingefügt hast, also gleich auch in diesen Sprech quasi verfällst, kaum dass wir darüber reden.
Klar.
Sehr gut. Kommen wir nun zu True Crime. Wenn Cozy Crime die sanftere Variante des Krimi ist, was ich vorhin sagte, dann ist True Crime für mich die härtere, denn es gibt diese grausame Komponente der Realität. Und gerade das macht für viele die Faszination aus. True Crime beschäftigt sich, ja wie der Name schon sagt, mit wahren Verbrechen. Und das boomt ja ohne Ende. Ob als Doku beim Streamingdienst oder im Podcast. Vielleicht habt ihr es auf Instagram auch schon mitbekommen. Ich habe ja auch ein zweites neues und ganz anderes Podcast-Projekt, nämlich den Podcast Hollywood Kills, den ich mit Moderator Steven Gätjen hoste. Und da beleuchten wir Kriminalfälle aus der Welt der Stars und Sternchen. Ich persönlich finde es ja auch wichtig, dass es nicht in den Voyeurismus kippt, gerade bei True Crime, weil wir hier eben über wahre Opfer auch sprechen, also über echte Opfer, echte Menschen. Ja klar, es ist Unterhaltung, aber es soll eben auch so eine Art, in Anführungsstrichen, aufklärende Komponente haben, die vor allem respektvoll auch gegenüber den Opfern ist. Und auch in der Literatur ist True Crime, wie ich finde, ein spannendes Feld, weil da nehmen Autoren dann reale Ereignisse, reale Verbrechen und machen da einen spannenden Roman draus oder fügen eben auch fiktionale Inhalte dazu. Mein Lieblings-True-Crime-Buch, und ich freue mich, dass ich endlich mal drüber sprechen kann hier in diesem Podcast, ich glaube, ich habe noch nie darüber gesprochen, ist quasi auch die Begründung des literarischen True-Crime, nämlich In Cold Blood, auf Deutsch Kaltblütig von Truman Capote, aus dem Jahr, Obacht, 1965. Der ist ja vor allem bekannt für Frühstück bei Tiffany, aber ich liebe Kaltblütig, muss euch sagen, es zählt zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Ich habe selten eins gelesen, das so gut geschrieben ist und auch spannend, aber mich auch gleichzeitig so extrem mitgenommen hat, eben weil es die Opfer wirklich gibt und wir auch ganz nah an den Tätern sind. Das heißt, ich sage euch mal ganz kurz, worum es geht, wer das Buch nicht kennt. Es geht um den Mord an einer vierköpfigen Farmerfamilie in Kansas durch zwei ehemalige Häftlinge. Capote war hier ganz nah an den Tätern dran. Er geht auf die Vorgeschichte ein, aber auch auf die Nachwehen vom Gefängnisaufenthalt bis zur Ausführung der Todesstrafe dann auch. Und ich habe es jetzt wirklich lange nicht gelesen, bestimmt 10, 12, 13 Jahre nicht. Aber ich würde auch sagen, heute müssten die Opfer wahrscheinlich oder würden die Opfer in so einer Geschichte noch mehr in den Fokus gestellt werden und ein bisschen weniger die Täter. Und das ist auch meines Erachtens in jüngeren True-Crime-Romanen der Fall. Trotzdem kann ich euch das absolut empfehlen. Es ist ein erschütterndes, aber auch fesselndes und definitiv auch genrebildendes oder subgenrebildendes Buch. Ja, Christian, hast du es eigentlich gelesen oder welche literarischen True-Crime-Bücher kannst du denn noch empfehlen?
Ja, ich habe Kaltblütig auch gelesen. Ich meine, es gibt auch eine Verfilmung, die habe ich aber, wenn es so ist, wie immer nicht gesehen. Solange das auch bei mir her ist, dass ich es gelesen habe, ich kann mich noch daran erinnern, dass Truman Capote, und das fand ich damals erschreckend, faszinierend, ja auch in den Vordergrund gestellt hat, dass die beiden Täter, die hatten keinerlei persönliche Beziehung zu dieser Familie. Die haben diese Morde begangen, um zu sehen, wie ist das, wenn wir Morde begehen. Das ist ja etwas für den Menschen, sage ich mal, den sogenannten normalen Menschen geradezu unvorstellbar. Und ich fand, dass die Beschreibung von Truman Capote rund um die Täter sehr eindringlich waren, aber relativ ohne diesen Voyeurismus, der manchmal schlagzeilenmäßig in den Medien ist, so wo in möglichst einer Überschrift alles erzählt werden soll. Wie das dann aussieht, wissen wir alle. Aber wie gesagt, Truman Capote, da hast du, finde ich, auch vollkommen recht, hat damit einen Maßstab gesetzt. Also ich kann mich erinnern, dass ich, was mich ähnlich beeindruckt hat, war Die schwarze Dahlia von James Ellroy, wo er ja auch ein wahren Fall aufnimmt und zu einem Roman verarbeitet. Und du, so ist es mir zumindest gegangen. Ich wusste gar nicht mehr, was es daran jetzt war, was ist fiktiv. Ich glaube, es hat genau, wie du die Qualität vorhin erwähnt hast, es hat eben genau damit immer zu tun. Will jemand schocken, dann wird er sich auf Details, seitenlange Szenen fokussieren. Andere betonen das ganze Umfeld, versuchen das vielleicht auch noch zeitlich einzuordnen. Das war, glaube ich, bei Tun und Capote auch so. Und das waren ja 50er Jahre. Das ist ja, wo, glaube ich, so dieses Bild in Amerika ist alles gut. Gute Menschen, gute Ausbildung. Von etwas neueren Büchern sind mir ziemlich schnell zwei eingefallen. Was mich sehr beeindruckt hat, das war so etwa, sag ich jetzt mal, 2008, 2009, kam der erste Band mit Geschichten von Ferdinand von Schirach heraus. Es sind dann drei mit Erzählungen geworden, Schuld, Verbrechen und Strafe. Ich habe den ersten damals am ersten Tag eines Kurzurlaubes irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern gelesen. Und ich weiß noch, ich habe nachmittags an einem Samstag dann meinen damaligen Mitarbeiter angerufen und meinte, bestell dieses Buch 10-mal, wir brauchen das unbedingt als Stapel im Hemmet. Weil mich das so mitgenommen, berührt hat. Für die, die es nicht wissen, Ferdinand von Schirach, ich weiß nicht, ob er heute noch als Strafverteidiger arbeitet, war in Berlin ein Fachanwalt für Strafrecht. Manche haben auch gesagt, der nimmt nur die großen Fälle. Das heißt, dieser Mann hat sicherlich viel beruflich gesehen und erfahren und hat daraus, wie er mal betont, sehr verfremdet Kurzgeschichten gemacht in diesen drei voneinander unabhängigen Büchern. Da sind Geschichten bei, wo du wirklich sagen kannst, das kannst du dir nicht ausdenken, das kann nur in der Realität passieren. Den würde ich auch wegen seinem ruhigen, unaufgeregten Stil, literarisch toll, einfach dazu zählen. Ganz anders, aber ja, das Wort krass ist sicherlich ein jugendliches Modewort, aber mir fällt kein passenderer Begriff an. Vor auch Bauchgefühl 8 Jahren kam von Heinz Strunk Der goldene Handschuh als Buch raus, wo er ein Mehrfachmörder aus Hamburg, ja, was heißt porträtiert, ne? Erzählt, was damals passiert ist, was das gemacht hat, wie die Medien das aufgenommen haben. Das ist eher rau und roh. Das fand ich damals schon beeindruckend. Fällt mir einfach kein anderes Wort ein.
Und ist das aber auch so, weil ich hatte mich damit als Journalistin mit dem Fall auch beschäftigt. Das ist ja schon ein krass harter Fall, muss man auch sagen. Es geht er da sehr, also Heinz Strunk, sehr ins Detail auch. Also auch in dem Buch muss man da schon ein bisschen, also darf man da nicht so zart beseitet sein?
Ja, das würde ich in dem Fall tatsächlich sagen. Ne, das mag auch bei James Ellroy so sein.
Bei Truman Capote eigentlich auch.
Ja, ne, bei Ferdinand von Schirach, da würde ich sagen, das hat durch so einen ruhigen, unaufgeregten Tonfall beim Schreiben, hat es vielleicht erstmal nicht diese krasse Wucht, ne, dass es dich schockiert. Ist dann eher so, dass du zurückbleibst und denkst, boah, wie kann das sein? Vielleicht das sogar in dieser Stadt passiert. Während bei Heinz Strunk, das ist ja auch das Milieu, ich glaube so Hamburg, Kiez, Altona, Pauli, Reeperbahn, wo sicherlich der Tonfall sowieso ein bisschen rauer ist und war und dann noch diese Kneipe, das ist ja Namensgeber, der goldene Handschuh, das ist schon Straße, manche würden es, glaube ich, auch als Gosse bezeichnen.
Mhm. Gibt es denn noch einen aktuellen Trend, also wenn du jetzt vielleicht auf die letzten paar Jahre schaust, also den es bei True Crime oder auch mit diesem Label True Crime bei Krimis und Thrillern gibt?
Also da greife ich tatsächlich so auf unsere Hemmet-Webseite zurück, ne, mit der dahinterliegenden Datenbank, weil viele wissen das, wir haben im Hemmet kaum True Crime. Wir haben vielleicht 10 Bücher, das erstaunt vielleicht viele hörende Menschen, weil, wie du schon erwähnt hast, seit Jahren boomt True Crime, egal ob in Doku-Form, in Podcast-Form, in Buchform. Bei uns liegt das daran, keiner aus unserem Team ist da wirklich Experte. Dazu ist es eine Platzfrage. Ne? Das Hemmet ist eh ein Mini-Laden, ne? Und jetzt irgendwie ein Genre noch ausbauen, das können wir gar nicht. Aber trotzdem glaube ich, was jetzt Neuerscheinungen angeht, habe ich ja trotzdem Überblick, weil ich die ja alle auf der Hemmet-Seite vorstelle. Und was mir schon aufgefallen ist, mit diesem Boom, vorher würde ich es eher als Sachbücher, True Crime bezeichnen. Und inzwischen werden die Bücher geschrieben und ganz wichtig auch so gelabelt mit bekannten Namen. Früher war es dann irgendein amerikanischer Profiler, wo du erst googeln musstest, wer ist denn das überhaupt? Was ist sein Beruf? Was macht er? Ist er fest bei der Polizei oder wird er von Fall für Fall vielleicht herangezogen? Heute ist es so, es wird damit geworben, dass ein Michael Tsokos, Gerichtsmediziner, ich glaube der führende Gerichtsmediziner der Charité gewesen hier in Berlin, jeder kennt inzwischen seinen Kopf, sein Gesicht, ne? Das ist dann groß aufgetragen auf dem Cover. Oder ehemalige hochrangige Kripo-Leute wie Axel Petermann. Dann Multitalente wie Lybia und Marc Benecke. Also es wird mit diesen Namen in Verbindung hier, das ist True Crime, wir wissen, worüber wir schreiben. Kann ich vollkommen nachvollziehen, dass das so ist, weil die Verlage wollen mit berühmten Namen punkten. Früher haben sie Filmfotos auf die Cover gemacht, um nochmal darauf hinzuweisen, hier, das ist verfilmt worden. Heute sind es diese berühmten Namen. Das können genauso Gerichtsreporterinnen sein. Auch das gibt es ja in Buch wie in Podcastform. Aber so dieses hier, wir werten das nochmal auf und leben es mit berühmten Namen, das ist auffällig, finde ich.
Und was ich auch erlebt habe, ist, dass sogar erfolgreiche Thriller-Autorinnen wie beispielsweise Romy Hausmann, die hat auch ein True-Crime-Buch geschrieben vor ein paar Jahren. Da war ich nämlich auf der Lesung und da hat sie dann die einzelnen Geschichten auch so ein bisschen vorgetragen, angerissen. Das fand ich auch sehr bemerkenswert, ne? Die ja auch einen großen Lauf hatte mit Liebeskind auch und den darauf folgenden Thrillern, die ja sehr erfolgreich waren und dann aber gesagt hat, so jetzt schreibe ich erstmal ein True-Crime-Buch.
Spannend, dass du das erwähnst, weil ich habe das komplett vergessen. Vor Bauchgefühl 15 Jahren hat Patricia Cornwell, ne, die ja legendär ist mit ihrer Case Carpetta-Serie, jetzt glaube ich super aktuell erfolgreich in Amerika auch verfilmt. Die hat sie damals charmant betont, eine große sechsstellige Summe ihres Privatvermögens in die wissenschaftlich fundierte Erforschung, wer war Jack the Ripper wirklich, steckt. Darüber ist dann auch ein Buch entstanden. Ne? Ich glaube, es hieß sogar, wer war Jack the Ripper. Aber da merkst du ja auch, das machst du nicht einfach so. Da muss sie auch für gebrannt haben. Das muss sie wirklich interessiert haben. Sie hätte ja einfach auch den damals, 16. Case Carpetta-Roman schreiben können. Der wäre genauso erfolgreich geworden.
Das ist so witzig, dass du das erwähnst, weil das Buch habe ich mir sogar letztes Jahr gekauft, aber noch nicht gelesen, muss ich sagen, nachdem ich in London so eine Jack the Ripper-Tour gemacht habe. Ich glaube, davon hatte ich sogar mal hier im Podcast auch kurz erzählt. Und da war ich so fasziniert und habe gedacht, was gibt das alles dazu? Und dann sieht man halt auch wirklich, dass sich selbst so Größen wie Patricia Cornwell, die sind auch nicht gefeit vor dieser Faszination der wahren Verbrechen. Was mir tatsächlich noch einfällt, das habe ich letztes Jahr gemerkt, als ich diverse Thriller gelesen habe, dass Podcasts und gerade True Crime Podcasts natürlich auch ein wunderbares Setting für fiktive Romane und Thriller bieten. Da fällt mir beispielsweise Penance ein von Eliza Clark. Das habe ich auch schon mal erwähnt hier im Podcast. Das hat mich ja extrem verstört, ehrlich gesagt. Das ist auch nichts für zart beseitet. Und ich würde schon sagen, dass ich nicht so zart beseitet bin, aber das war schon heftig. Das war ein fiktiver True Crime Roman. Aber trotzdem sehr, sehr eindringlich. Und dann hatte ich auch gelesen, schon ein bisschen älter, Girl in the Night von Megan Golden. Das ging auch in die Richtung und da war eben die Protagonistin auch True Crime Podcasterin und ne, der ganze Kriminalfall, beziehungsweise es waren zwei, waren so eingebettet in so ein True Crime Podcast Setting. Also, das ist ein weites Feld. Die beiden Themen, die habt ihr euch ja auch gewünscht aus der Community. Habt ihr denn noch Tipps? Dann schreibt sie uns sehr gern an hallo@krimi-duett.de. Dann liefern wir diese Empfehlung sehr gern für die gesamte Hörerschaft in der nächsten Episode nach. Kommen wir zu zwei Stimmen, ein Buch, alias Krimi-Duett Buchclub. Einmal im Monat stimmt ihr ja für ein Buch ab und das besprechen wir dann hier, natürlich ohne uns vorher ausgetauscht zu haben, wie wir es finden. Diesmal ist es das Borgia-Porträt von David Hewson. Der Autor ist schon, ich habe das mal ein bisschen recherchiert, ein etwas älteres Semester. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich das sage. 73 Jahre ist er alt und hat dementsprechend schon unzählige Bücher geschrieben. Und obwohl er Brite ist und in Canterbury, in Kent lebt, hat er ein besonderes Faible für Italien. So hat er eine Reihe über einen römischen Kommissar verfasst und das hier ist nun der zweite Teil über den Archivar Arnold Clover. Der ist nach seiner Pensionierung und dem Tod seiner Frau nach Venedig gezogen und dort wird er dann von Kommissarin Valentina in einen Fall gezogen. Christian, war das für dich das erste Buch des Autors und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr ausführen, worum es darin geht?
Es war nicht mein erster Roman von David Hewson. Ich habe sicherlich vor 15 Jahren, damals glaube ich beim Ullstein Verlag, da hat er auch mal einen Roman, der in Spanien spielte, also scheint sehr international unterwegs zu sein, gelesen. Ich habe den immer so eher als Hochspannungsautor verbunden mit Geschichte in Erinnerung gehabt. Im Borgia-Porträt wie du schon erwähnt hast, streng genommen ist es der zweite Roman mit dem Archivar, mit dem Arnold Clover und der Polizistin Valeriana Fabri. Aber der Autor sagt es auch selber, man kann sie komplett unabhängig lesen. Ich habe den ersten aus dieser Miniserie oder beginnenden Miniserie nicht gelesen. Wir befinden uns hier im Venedig heute. Und eine Frau namens Lizzie Hawker hat eine alte Villa geerbt, bisschen schwierige Umstände, weil das Erbe noch nicht komplett sicher für sie ist und wegen der nicht vorhandenen Sprachkenntnisse und auch wenig Ortskenntnisse nimmt sie eben diesen pensionierten Archivar, diesen Arnold Clover, ja als Scout, als Hilfe an ihre Seite. Der hat Ortskenntnisse, Sprachkenntnisse, kennt sich gut aus, kennt sich auch mit den Behörden aus, ganz wichtig bei einem Erbe. Und dann kriegst du als Leserin ziemlich schnell mit, ne, dass es bei ihr ein Familienrätsel, ihre Eltern haben in dieser Villa gewohnt, um diese Villa gibt. Aber dann taucht auch noch ein Schriftstück auf, was vermeintlich Casanova zugeschrieben wird. Und deswegen auch der Titel, das Borgia-Porträt. Es geht letztendlich um ein vermeintlich Porträt von Lucrezia Borgia, erotisch angehaucht. Die beiden befinden sich dann eben auf der Suche danach. Das sind so die berühmten roten Fäden des Romans.
Sehr gut zusammengefasst. Christian, ich hatte auch nicht das Gefühl übrigens, dass mir jetzt extrem viel an Vorkenntnissen fehlt, weil ich jetzt den ersten Fall von Arnold Clover nicht gelesen habe. Also ich denke auch, dass man das gut unabhängig lesen kann. Was hat dir denn an dem Krimi besonders gut gefallen?
Also ich fand die Setting alt, morbide, Venedig, das ist wirklich eine alte Villa, die teilweise vom Einsturz bedroht ist. Das hat mich unspektakulär schon reingezogen. Ich fand auch diesen Arnold Clover eigentlich von Beginn an, ja, das ist ein hilfsbereiter, sachlicher Mensch, eigentlich ein unspektakulärer Charakter. Ne, dann ist es mir so gegangen, dass diese Lizzie Hawker, erzählt ja dann ihm auch ein bisschen über ihre Familiengeschichte, die ja mit der Villa ihrer Familie, den Vorbesitzern zu tun hat. Das hat mir schon gefallen. Gleichzeitig ist das aber, finde ich, also von meinem Leserempfinden eben auch ein Schwachpunkt. Relativ lange bleibt es dabei. Ohne zu viel zu spoilern, auf dem Gelände dieser Villa, es gibt auch noch einen Innenhof, ist so ein riesengroßes Schachspiel aus Marmor und wie man schon ahnt, da dran, da drunter ist auch noch etwas, das ist schon klassisch gemacht, ne? Das fand ich jetzt weder besonders toll, spektakulär, noch hat es mich gestört. Aber mit diesem lange Zeit sehr sachlichen Ton der Erzählweise des Autoren musste ich mich zunehmend auch ein bisschen anstrengen, mich damit anzufreunden.
Ich bin hier schon ganz stark am Nicken zu beidem, was du gesagt hast, zu beiden Punkten, sowohl dem positiven als auch dem bisschen kritischen. Mir gefiel tatsächlich die Venedig-Atmosphäre. Ich habe mir hier auch ein Zitat herausgeschrieben und zwar: Venedig hat mehr zu bieten als alberne Masken und Horden von planlosen Touristen. Fand ich sehr passend irgendwie. Ich war leider noch nie da. Ich weiß nicht, Christian, warst du schon mal in Venedig?
Nein, auch noch nie.
Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich würde wirklich mit Arnold und Lizzie, also der Erbin, durch die Gassen laufen. Man merkt, dass sich der Autor sehr gut auskennt und das hat, finde ich, viel Authentizität. Ja, also von der Anlage der Stadt über die Geschichte bis zur Kulinarik auch, die ja auch immer eine große Rolle spielt, die auch sehr detailverliebt dargestellt wird. Überhaupt erfährt man, wenn man möchte, in diesem Roman sehr viel über die venezianische, über die italienische Geschichte und vielleicht auch so ein bisschen über die Lebensart. Wie stehst du denn zu den Figuren in diesem Krimi?
Das ist so ein bisschen mein Knackpunkt, wo ich auch nachher in der Bewertung dazu komme. Mir war die Figur von Lizzie tatsächlich zu blass. Bei diesem Arnold, da passt es dazu. Ne? Der ist ein relativ nüchterner Mensch, Archivar gewesen, ist eine wichtige Figur im Roman, aber er arbeitet eben für diese Lizzie. Und ich hatte, ich sag's mal drastisch, ich hatte den Eindruck, dass David Hewson sich nicht richtig entscheiden konnte, wer ist eigentlich diese Lizzie Hawker und stelle ich ihre Familiengeschichte in den Vordergrund oder sie selber im Venedig zum Zeitpunkt der Handlung. Es war so, bis auf das dann ziemlich dramatische Ende, hat sich das bei mir im Leseeindruck einfach auch verfestigt. Das ist dann für mich teilweise auch schwer gewesen, wirklich konzentriert dran zu bleiben, bin ich ganz ehrlich.
Ja, ich bin mit den Figuren leider auch nicht warm geworden, weil sie für mich wirklich wandelnde Klischees waren, sind, wie auch immer. Arnold ist ja unser Erzähler und auch die Hauptfigur. Und der ist für mich sehr blass geblieben tatsächlich. Also der ist natürlich so ein sachlicher, nüchterner Typ, aber dadurch, weil er so dermaßen gefühlt emotionslos ist und dann natürlich auch noch dieser sehr sachliche Erzählton, habe ich zu ihm überhaupt keinen Zugang gefunden. Auch, dass er oder der Autor oder beide logischerweise auch irgendwie, das weiß ich nicht, so ein bisschen diese, das kann man auch schon relativ früh erahnen, diese Altmännerfantasie auslebt mit der jungen Lizzie, immer so zwischen Vatergefühlen einerseits und dem Liebhaber sein beziehungsweise sein Wollen andererseits schwankt. Das hat mich schon sehr befremdet beim Lesen, muss ich sagen. Es steht nirgendwo, wie alt er ist, aber er ist pensionierter Archivar, dann wird er so Ende, Mitte, Ende 60 sein. Sie wird als Ende 30 beschrieben. Ja, das fand ich alles ein bisschen too much. Und auch, dass Lizzie für mich nicht wie eine Frau Ende 30 wirkte, sondern wirklich wie so ein unreifes Mädel, das irgendwie Anfang 20 war, fand ich irgendwie alles ein bisschen komisch. Das hat für mich so ein Geschmäckle hinterlassen. Fand die Lizzie auch nicht so gut ausgearbeitet. Vielleicht, ich habe dann auch gedacht, vielleicht bin ich auch nicht die Zielgruppe. Auch diese Casanova-Geschichte, du hast sie angesprochen, da sind ja auch einige Sexszenen drin. Das fand ich auch unpassend. Das hat mir auch nicht gefallen beim Lesen. Dann haben wir ja auch noch die Nebenfiguren, also diesen Bösewicht zum Beispiel, ne, den Enzo. Den fand ich auch sehr eindimensional. Da habe ich immer gedacht, noch wenn wir irgendwie vielleicht in der Geschichte voranschreiten, dachte ich so, ach, der hat bestimmt noch mal so einen Turn. Da gibt es nochmal eine Überraschung, dass der doch nicht so ein wirklich so typischer, klischeehafter italienischer Bösewicht ist. Ja, das war leider alles nicht so meins, muss ich sagen. Ich habe aber auch noch eine positive Sache zu den Charakteren. Gerade so im Ansatz fand ich diese Vater-Tochter-Beziehung. Also du hast es angesprochen, ne, mit ihrer Familiengeschichte und so. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Da will ich jetzt auch nicht zu viel sagen, weil sonst würde das spoilern. Aber dieser Ansatz und auch so seine Denkweise, was uns da vermittelt wurde, ich fand, das hatte tatsächlich mehr Tiefgang und da waren auch einige interessante Denkanstöße drin. Gab es denn sonst noch etwas, was dir aufgefallen ist, Christian, sowohl negativ oder positiv, was du noch gern sagen möchtest?
Was du gerade erwähnt hast mit dem Enzo, da passt das Wort eindimensional wirklich dazu, weil der taucht ja in der Öffnungsszene quasi auf, poltert rein, will seine Machtfülle zeigen, sein Geld, seinen Einfluss. Das ist so, sorry, das ist Klischee von, wie sich europäische Menschen die Mafia oder andere Schurken vorstellen. Ja, ich fand durchgehend die Beschreibung von Venedig, ne, wo sie sich bewegen, ich kenne da keinen einzigen Ort, aber es waren ja eher, glaube ich, nicht die großen Touristen-Hotspots, sondern es waren Hinterhöfe, es waren kleine Tavernen, kleine Cafés. Das fand ich wirklich gut, auch besser als gut, ne, weil es nicht mit diesem, was kenne ich wie als Tourist in Venedig, wo war ich auch schon, wo habe ich meine Abdrücke hinterlassen, sondern das ist ja eher mein ein leicht anderes Bild dieser Stadt, glaube ich, die trotzdem auch die Faszination zeigt. Das fand ich positiv, aber glaube, man hört es schon, mein Gesamteindruck ist nicht, dass das Lesen jetzt für mich ein Highlight war.
Also ich fand auch die Prämisse selbst, also die Idee, die uns eben auch auf dem Klappentext vermittelt wird oder im Klappentext vermittelt wird und auch das Setting, wirklich eine tolle Idee. Die Umsetzung fand ich dann doch leider wirklich recht behäbig, sodass ich mich teilweise auch schon durch die Seiten quälen musste. Auch an diesem Aspekt des Rätsels, der Schnitzeljagd, ne, das gibt's ja auch noch, dass sie dann versuchen, eben dieses namensgebende Borgia-Porträt zu finden und da müssen sie dann eben durch Venedig reisen und da diverse Rätsel lösen. Das hat für mich auch nicht viel Spannung gehabt, muss ich leider auch sagen, und es tut mir so leid. Ich habe da wirklich an dieser ganzen Sache nicht den Schreibstil des Autors und auch nicht die Figuren genossen, sondern wirklich nur Venedig, das Kulturelle, das Geschichtliche, die Eindrücke, die wir da bekommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das manch einem vielleicht auch reicht und manch einer findet den Stil auch vielleicht total gut und angenehm und sagt, oh, wieso, die Figuren sind doch sympathisch und das ist realistisch. Da müssen wir auch ehrlich sagen, das ist natürlich immer hochgradig individuell und Geschmackssache, ne? Also jemand, der vielleicht wirklich sagt, nö, ich will hier so ein bisschen langsamere Krimis lesen und das mit der Figurenkonstellation, was wir jetzt so ein bisschen kritisiert oder was wir, muss man ja sagen, deutlich kritisiert haben, das stört mich nicht. Dann sagt man vielleicht, hey, eine schöne Vorbereitung auf den Venedig-Urlaub oder eine gute Lektüre für die Ferien in Italien. Ich muss sagen, ich bin trotzdem ein bisschen erleichtert, Christian, dass ich das nicht alleine so empfunden habe und bin jetzt natürlich sehr gespannt auf deine individuelle Bewertung.
Ich bin da ja auch immer gespannt drauf, wie hast du das jeweilige Buch gelesen? Was sagst du zu dem Roman? Weil wir uns vorher tatsächlich mit keinem Wort darüber austauschen. Noch nicht mal eine Andeutung. Ja, ich schwanke irgendwo zwischen, in unserer Rubrik Bezeichnung, zwischen kann man, muss man aber nicht. Und ich würde sagen, Krimi mit kleinen Schwächen. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich kann man, muss man aber nicht. Ich habe dieses Buch auch für meine Verhältnisse oft weggelegt, was anderes gemacht, was anderes gelesen. Und das tue ich nicht, wenn ich einen spannenden, fesselnden, wie auch immer definierten Roman lese. Das war hier nicht so. Deswegen kann man, muss man aber nicht. Dann natürlich die Frage, wie du es einordnen würdest in unser 5-Kriterien-5-Bewertungsprofil Art und Weise.
Dem schließe ich mich voll an. Auch bei mir ist es kann man, muss man aber nicht. Aber ich bin sicher, dass David Hewson uns bestimmt nochmal überzeugen kann. Vielleicht mit einem neuen Fall, wer weiß. Mal schauen. Was gibt's denn Schönes im April auf dem Markt der Spannungsliteratur? In diesem Monat kommen 180 neue Krimis und Thriller raus. Das ist aber auch noch ein starker Monat, oder Christian? Findest du ihn denn, muss ich mal direkt fragen, genauso stark wie den Messemonat März?
Also von der Anzahl merkt man deutlich mit knapp 180. Es ist so der Nachmessemonat. Die Verlage haben irgendwann, vielleicht vor 3, 4, 5 Jahren angefangen, nicht mehr alles in den Messemonat im Frühjahr und Messemonat Frankfurt im Herbst zu ballern an Neuerscheinungen, sondern etwas früher dann in dem Monat und im Monat danach. Das ist auch vernünftig. Von daher finde ich es einen relativ gewöhnlichen Nachmessemonat von der Anzahl her. Ich muss aber sagen, von Büchern sehr individuell, nur für mich finde ich den April keinen so interessanten und starken Monat. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Nur ein Beispiel, im Juli, da erscheint traditionell weniger, da können manchmal 100, 110 neue Bücher erscheinen. Da können dann 7 bei sein, die mich interessieren. Und diesmal musste ich schon ein bisschen gucken, dass ich so meine 3 rauspicke, wo ich mich wirklich drauf freue. Aber wie gesagt, das ist ein vollkommen normaler Vorgang und deswegen habe ich keine Sorge vor einer eventuell anstehenden Krimi-Krise.
Sehr gut. Ja, mir fiel es diesen Monat ein bisschen schwerer. Also da ging es mir ein bisschen anders als dir, weil ich fand schon, dass sowohl von internationalen als auch von deutschen Autoren und Autorinnen tolle Bücher dabei sind. Wir haben da zum Beispiel, passend zu unserem Thema von vorhin, kann ich also noch nachliefern, Marconi und die schweigenden Lämmer von Daniele Palou. Das ist nämlich der 3. Band um einen italienischen Kommissar an der Nordsee. Den kann man schon auf jeden Fall ins Cozy-Genre einordnen. Oder auch, da bin ich auch immer sehr interessiert, wenn Thriller-Debütanten sind, sehr interessant, aber ganz anders, der Next Generation Thriller Guilty Pleasure von Linda Shipp. Na, das ist ihr erster Thriller, die hat vorher Romance geschrieben und da geht es um Luxushotel und reiche Menschen. Da kann ich mir vorstellen, dass sie damit sicherlich viele jüngere Leser und Leserinnen begeistern wird. Und das muss ich jetzt hier auch noch ganz kurz erwähnen, es gibt Neues von einer britischen Autorin, die mich bislang noch nie enttäuscht hat, Claire Douglas mit dem Thriller Geliebte Schwester um 2 Zwillingsschwestern. Worauf freust du dich denn? Christian gibt mir hier Daumen hoch, genau, und schmunzelt schon. Worauf freust du dich denn besonders, Christian? Starte doch gerne mal mit deiner ersten April-Neuerscheinung.
Ja, das mache ich gerne. Ich freue mich wirklich diebisch auf einen Roman der schottischen Autorin Denise Miner in der deutschen Übersetzung. Englisch gibt sie natürlich schon eine Zeit lang. Der deutsche Titel wird sein Die große Hitze, erscheint bei ihrem Verlag Argument aus Hamburg. Erscheinungsdatum 15. April und vollkommen untypisch für alles, was ich bisher von meiner kenne. Es ist eine Fortschreibung der Raymond Chandler-Figur Philip Marlowe. Das waren damals 7 ziemlich legendäre Romane, manche sagen auch genrebildend, ganz wichtig für Genre aus dieser Zeit. Und sie hat eben einen, wenn man so will, einen neuen Roman um diesen legendären Privatdetektiv geschrieben. Ganz klassisch, er soll die verschwundene Tochter eines vermögenden Mannes suchen, stellt dann schnell fest, da stimmt irgendwas nicht. Diese Tochter scheint weggelaufen zu sein und das ist eigentlich auch könnte genauso gut ein Raymond Chandler-Plot sein und Philip Marlowe. Ich habe ein bisschen was von englisch lesenden Menschen schon darüber gehört, habe dann aber immer abrupt das Gespräch gestoppt und gesagt, komm, nicht zu viel erzählen, ich freue mich, die deutsche Übersetzung wird noch kommen und das wird dann schon ein Highlight für mich. Dann würde jetzt dein erster kommen.
Richtig. Und das ist bei mir Ein guter Blick fürs Böse von Elizabeth Arnott. Da muss ich als erstes sagen, hat mich das Setting direkt gekriegt. Wir befinden uns nämlich in Kalifornien im Jahr 1966. Und das allein ist für mich schon ein Grund, das Buch zu kaufen und zu lesen, denn ich liebe wirklich Kalifornien als Setting und die 60er und 70er ja sowieso. Und ich habe da große Hoffnung, dass Elizabeth Arnott mit ihrem Debüt-Thriller oder Krimi diesen Vibe tatsächlich richtig gut transportieren wird. Ich habe nämlich nachgelesen, das ist eine Autorin, die schon irgendwie historische Romane geschrieben hat. Die hat True Crime geschrieben, ne, wo wir wieder beim Thema sind. Und hier in ihrer Autorenbiografie steht auch, sie sieht leidenschaftlich gern Shows über Serienmörder. Interessant. Worum mag es wohl in diesem Buch gehen? Margot, Beth und Elsie sind Freundinnen und ihre Männer wurden alle als Serienmörder überführt. Sie haben aber nichts, also die Frauen, haben nichts von den dunklen Machenschaften ihrer Männer mitbekommen. Als Jahre später dann wieder mehrere Frauen ermordet werden, setzen die drei alles daran, den Täter zu finden. Ja, und das Buch ist bereits jetzt im April bei Hoffmann und Campe erschienen. Christian, was ist denn deine zweite Wahl?
Da ist es tatsächlich so, dass ich mal wieder auf einen Serienautor zurückgreife, nämlich den südafrikanischen Autoren Dion Meyer. Am 15. April wird der Tag des Skorpions bei Rütten und Löning erscheinen. Es ist der 10. Band, glaube ich, um die Hauptfigur Polizisten Benny Grissel. Das ist so schon eine der wenigen Serien, die ich verfolge. Ich habe den Vorgängerroman, den 9., nicht gelesen, aber auf diesen freue ich mich. Alle 2 Jahre erscheint ein Roman von Dion Meyer. Von daher, ja, finde ich das spannend, da mal wieder einzutauchen. Ich habe auch vieles noch im Kopf aus vergangenen Romanen. Gesettelt sind die in Südafrika heute. Ne, Benny Grissel ist ein eigentlich klassischer Polizist, der aber schon auch privat ist, nicht so ganz einfach hart. Das spielt auch schon eine Rolle in den Romanen. Es kann durchaus mal passieren, suspendiert wird. Es gibt ein kleines Umfeld von Kollegen und Privatpersonen. Ne? Das ist für mich so vom Handwerk des Autoren Dion Meyer genau richtig. Ist nicht zu viel privater Kram. Ab und zu tauche ich da ja auch ein. Und vom Plot vom Tag des Skorpions gibt es eine kleine Besonderheit. Wie so oft bei ihm, 2 Fälle, 2 rote Fäden werden miteinander verknüpft. Aber da bin ich echt gespannt drauf, weil sowas hat er, glaube ich, noch nie gehabt. Er wird auf ein politisches Ereignis eingehen, das sich nämlich rund um die Ermittlungen von Benny Grissel kommt noch dazu, dass es ein Treffen der BRICS-Staaten, das ist ja so ein Staatenverbund, die eine Alternative zu den USA suchen. Ein Treffen wird in Südafrika stattfinden und das behindert tatsächlich wegen verschiedenster Maßnahmen, polizeilicher Maßnahmen seine Ermittlung. Da bin ich gespannt, wie er das mit der eigentlichen Story um diese beiden Fälle verwebt. Aber um das nochmal zu sagen, einige Leute werden ja schon was von Dion Meyer gelesen haben. Für mich ist das ein Autor, der gehört zu der Rubrik Sichere Bank. Ich weiß, ein Dion Meyer hat mich noch nie enttäuscht, noch nie. Und das ist einfach auch was, was ich schön finde, mich auf was zu freuen, wo ich diese Erwartung durchaus auch haben kann. Jetzt kommt dein Buch 2.
Dion Meyer ist also quasi deine Claire Douglas. Wenn ich sage, Claire Douglas hat mich noch nie enttäuscht, du sagst, Dion Meyer hat dich noch nie enttäuscht. Das ist schön. Ja, das ist auch
also,
was wert.
Wenn Claire Douglas und Dion Meyer mit dieser Kreuzung leben können, dann stimme ich dem auch zu. Aber ich gebe dir natürlich voll recht. Und ich finde das auch immer wieder cool, weil du kennst ganz viele Leute, die viel lesen. Ich kenne viele Leute, die viel lesen. Und dann gehört es eben auch dazu, dass man so sichere Bank, geschweige denn Lieblingsautoren hat. Ne? Das ist genau wie Lieblingsfilmemacherin oder Lieblingsmusik. Und warum soll das beim Genre Krimi nicht anders sein? Bei den manchen ist es eben Claire Douglas und bei manchen ist es Michael Connelly oder Dion Meyer. Genug geschmunzelt.
Genau. Kommen wir zu meiner zweiten Wahl und zwar ist das Die Touristin von Jess Ryder. Treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts erinnern sich vielleicht an meine, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so Überraschungsautorin 2025. Das war nämlich Jess Ryder. Die hatte ich da für mich entdeckt, habe dann auch ein paar Bücher von ihr gelesen und fand alle solide bis sehr gut. Und dementsprechend freue ich mich, dass es nun im April Neues von ihr auf Deutsch gibt. Juno macht sich auf nach Griechenland, um auf einer kleinen Insel ein Familiengeheimnis, speziell ihren Vater betreffend, zu ergründen. Dort merkt sie aber sehr bald, dass die malerische Kulisse in starkem Gegensatz steht zu dem, ja, Vibe, der sie auf der Insel begleitet, denn der ist sehr düster. Und bald denkt Juno, dass damals etwas Schreckliches hier im Paradies vorgefallen sein muss. Irgendwo habe ich die Beschreibung Mama Mia trifft auf Murder Mystery gelesen. Ich weiß nicht, wer den Film Mama Mia kennt, aber da ist sie ja eben, reist sie auch nach Griechenland und sucht nach ihrem Vater oder versucht herauszufinden, wer ihr Vater von 3 möglichen Kandidaten ist. Und dieses Mama Mia trifft auf Murder Mystery, das hat mich sehr neugierig gemacht, zumal der Klappentext diesmal nicht so viel verrät, was ja auch mal positiv ist. Und die Autorin Jess Ryder soll wohl auch eine große Griechenland-Affinität haben, was die Beschreibung sehr authentisch machen soll. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass das eine tolle Wahl ist für einen Urlaubsthriller oder jetzt eben auch den Start in die Sommersaison. Das Buch ist bereits im Aufbau Verlag erschienen. Ja, Christian, jetzt kommt deine finale Wahl für den April.
Ja, und zwar wird das ein Roman sein mit dem Titel Die Frau im Zug, verfasst, man glaubt es kaum, schon 1936 von Iselina White. Ich habe von diesem Roman seit vielen Jahren immer wieder gehört, gilt als Klassiker aus dieser Zeit. Aber für viele, die auch filmisch unterwegs sind, ich bin das ja nicht so, könnte es in den Hinterstübchen des Gehirns klingeln, weil Alfred Hitchcock hat daraus den Film gemacht, Eine Dame verschwindet. Und das war wohl sein erster richtig, richtig großer Erfolg, der ihm die Türen nach Hollywood und in die Welt weit aufgerissen hat. Ich habe dann ein bisschen nachgelesen, die Verfilmung ist dann schon etwas verfremdet gegenüber dem Roman, warum auch nicht, das ist ja oft so bei Verfilmungen. Und zum Inhalt ist es so, im Roman, so viel weiß ich, begleitest du während einer Zugfahrt eine junge Urlauberin, die sich in ihrem Abteil mit einer älteren Frau, einer Gouvernante, vermutlich Kindermädchen einer Familie, unterhält, ein bisschen austauscht. Die beiden kommen ganz gut klar. Irgendwann schläft aber die junge Urlauberin ein. Zugfahrt dauert noch länger, als sie aufwacht. Sitzt die Frau ihr gegenüber eben nicht mehr im Abteil, sondern ist ja vermutlich ausgestiegen. Als sie dann aber mit Leuten im Zug spricht, hat keiner außer ihr diese alte Gouvernante gesehen und alle bestreiten auch, dass mit ihr noch jemand überhaupt dort saß. Diese Idee finde ich genau super spannend. Und dann hat ein kleines Detail mein Herz erfreut, als sie dann nämlich aussteigt, selber komplett verunsichert an ihrem Zielort, öffnet sie ihre Handtasche und findet einen Gegenstand von dieser Gouvernante in ihrer Handtasche. Und damit ist für sie natürlich klar, sie hat nicht geträumt. Das passt übrigens ja auch zu Hitchcock, diese Unsicherheit, habe ich mir das eingebildet. Ich habe dann versucht, ein bisschen über das Buch noch in Erfahrung zu bringen, weil es das, ich glaube, in 70er Jahren gab es das schon mal gekürzt bei Heine. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Dieses Buch wird am 22. April bei Dörlemann erscheinen und ab und zu lese ich eben auch Klassiker. Der gehört definitiv dazu.
Das klingt richtig gut, Christian, muss ich sagen. Also damit hast du mich auch ein bisschen angefixt.
Ich werde dann berichten. Jetzt kommt deine Nummer 3.
Ja, und das ist Der Fjord von Sarah Goodwin. Und da haben mich sowohl Cover als auch Plot neugierig gemacht, denn es geht um Amelia. Und Amelia ergattert eine Einladung zur exklusiven Sommerparty der Familie Foley und muss nicht zweimal überlegen, dahin zu gehen, denn dort wurde ihre Schwester im vergangenen Jahr zuletzt gesehen, bevor sie verschwand. Ja, also mischt sich Amelia da unter die Reichen und Mächtigen. Doch je näher sie der Wahrheit kommt, desto gefährlicher wird es natürlich, wie kann es anders sein, auch für sie. Und das hat eine gute Bekannte von mir schon als Rezensionsexemplar gelesen und die war wirklich total begeistert. Und wir haben einen sehr ähnlichen Buchgeschmack. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass es mir auch gefällt. Zumal ich das Setting mit Norwegen auch mal was ganz anderes finde, als jetzt immer hier Griechenland, Italien, Spanien, also diese typischen Mittelmeerregionen. Norwegen im Sommer und für einen Destination-Thriller, das ist wirklich mal was anderes und da habe ich Lust drauf. Christian, mir fällt gerade auf, lange nicht mehr das Wort Destination Thriller gesagt. Da merkt man, dass wir uns im Winter befunden haben. Jetzt geht's aber wieder los. Es ist wieder die Zeit des Jahres.
Ich glaube, die uns zuhörenden Menschen werden bei dem Begriff jubeln und ja von ihren Sitzen hochspringen vor Freude, dass endlich mal wieder Destination Thriller genannt wurde.
Und hoffentlich ein bisschen schmunzeln, so wie wir. Und das Buch erscheint am 27.04. bei Lübbe. So, ihr habt wieder abgestimmt, was wir im Mai im Rahmen von Zwei Stimmen ein Buch lesen und besprechen werden. Und zwar ist das Ein ungezähmtes Tier von Joëlle Dicker. Auch für die übernächste Folge könnt ihr voten und entscheiden, was im Krimi-Duett Buchclub im Mai gelesen wird. Diesmal ist ja Christian mit der Vorauswahl dran. Was sind denn deine drei Picks?
Genau, ich habe mir drei Bücher ausgesucht, die in sich, glaube ich, ich kenne sie ja auch noch nicht, unterschiedlich sind und erzähle auch gar nicht so viel drüber. Das kann die Hörerschaft ja dann nochmal nachlesen. Als erstes habe ich mir ausgesucht von Sandrone Daseri aus Italien. Das Gesetz der Elite wird bei HarperCollins Ende April erscheinen. Und es geht um Mehrfachmorde in Mailand. Auffällig ist, dass ausschließlich superreiche Menschen ermordet werden. An eigenartigen Orten tauchen Botschaften auf, die genau das bestätigen, dass nämlich irgendjemand das Motto Kill the Rich in einer Mordserie umsetzt. Das ist jetzt reines Bauchgefühl. Ich habe noch nie was von dem Autoren gelesen. Schon ein paar Bücher sind von ihm ins Deutsche übersetzt worden. Soweit ich weiß, ist ein eigenständiger Roman um eine ehemalige Polizistin. Ja, und ich fand den einfach interessant klingend. Von dem Motiv eben auch mal ein bisschen was anderes. Mein zweites Buch, was ich in die Wahlschüssel werfe, ist von einer amerikanischen Autorin, Sarah Braunstein ist ihr Name. Das Buch wird heißen Böse Tiere, ist bei BTB am 7.4. erschienen. Ebenfalls ungewöhnliches Setting, es spielt in Maine. Hauptfigur ist eine Bibliothekarin. Diese Bibliothekarin wird suspendiert, weil sie angeblich eine Schülerin, eine junge Frau, die die Bibliothek besucht hat, so merkwürdig das klingt, die diese junge Frau beim Sex beobachtet haben soll auf dieser Toilette. Sie wird jedenfalls erstmal suspendiert. Für sie ist das verheerend, weil diese Bibliothek ist ihre Lebensaufgabe. Dann darf sie aber noch den Besuch ihres vor Jahren eingeladenen Lieblingsautoren begleiten, der in der Bibliothek lesen wird. Und die beiden sollen dann laut Klappentext so ein Team bilden, weil auch dieser Autor hat irgendwie ein leicht düsteres Geheimnis. Und die beiden sollen sich dann ziemlich passend ergänzen bei dem weiteren Fortgehen. Das mag alles ein bisschen eigenartig klingen, aber ich fand das ansprechend, auch ein bisschen anders. Und BTB, manche sagen, der literarische Verlag aus dem großen Random House Imperium, macht sehr oft sehr gute, interessante Bücher und deswegen fiel ja meine Wahl eben auf diese Autorin. Das dritte ist ganz frisch bei Penguin Deutschland erschienen. Der Titel ist Happy Wife. Es ist ein Autorinnen-Duo und zwar von Meredith Lavender und Kendall Shores. Wir befinden uns in Florida und eine jüngere Frau arbeitet dort im hiesigen Country Club, serviert Speisen, Getränke und über eine nette Begegnung mit einem etwas älteren Mann entsteht dann ein Flirt, eine Liebesbeziehung. Schließlich heiraten die beiden. Das Besondere ist, er ist A, etwas älter und er ist mega reich, wohlhabend, sehr hoch angesehen in diesem Country Club und der Umgebung. Und kurz nach der Hochzeit, die sehr harmonisch verläuft, die fast wie in Hollywood aussehen soll, verschwindet er spurlos. Dann beginnt das Übliche, was ist passiert. Die Medien stürzen sich rauf. Ist er einfach gegangen? Das würde seinem Naturell entsprechen. Anscheinend ein sehr spontaner Mann. Oder hat sie damit etwas zu tun? Ja, die Protagonistin fängt dann an, selber, immerhin vermisst sie auch ihren Ehemann, nach ihm zu suchen und die Geheimnisse aufzulösen.
Danke, Christian. Da freue ich mich drauf. Zwei von den dreien hatte ich auch auf meiner erweiterten Favoritenliste für den April. Ich verrate jetzt aber nicht welche. Das kann sich die geneigte Hörerschaft dann selber überlegen. Beziehungsweise habt ihr ja wirklich die Qual der Wahl. Ihr müsst das entscheiden, was wir lesen. Aktuelle Infos findet ihr wie immer auf unseren Instagram-Kanälen und dort könnt ihr abstimmen, aber auch per Mail an hallo@krimi-duett.de. Wenn ihr ansonsten Fragen, Anregungen oder auch eine Meinung zu einem Thema, was wir hier diskutieren habt, könnt ihr uns natürlich immer schreiben. Da freuen wir uns sehr drüber und verlesen natürlich auch immer ausgewählte Meldungen und Nachrichten hier im Podcast. Ja, danke auch für eure Nachrichten, muss ich nochmal sagen, Rückmeldungen und danke an alle, die unseren Podcast schon abonniert, kommentiert und auch mit 5 Sternen bewertet haben und fleißig weiterempfehlen. Wir wachsen immer noch weiter, was total schön ist. Auch darüber freuen wir uns sehr. Auf der Webseite des Hammett könnt ihr Bücher jeglicher Art bestellen. Und wenn ihr in Berlin wohnt oder auch zu Besuch seid, dann kommt doch einfach mal wieder bei Christian und seinem tollen Team in der Friesenstraße vorbei. Und wenn euch interessiert, wie man als Autorin so lebt, liest und schreibt, dann folgt mir doch gerne auf Instagram und TikTok. Ich heiße dort Caroline Frei. Jetzt geht ja auch so langsam die heiße Phase für mein Buch los. Da kann ich euch jetzt auch sehr viel mehr Einblicke in den Entstehungsprozess geben. Alle Links findet ihr in den Shownotes, ebenso die Buchtitel, die wir erwähnt haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ich sage auch danke, hat wie immer Spaß gemacht und ja, nochmal einen Gruß an alle hörenden Menschen da draußen und einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.